Es ist aber auch wichtig, den Leuten, die eben nicht aus der Region kommen, zu zeigen, wo die Orte mal waren, um das auch nachvollziehbar machen zu können, welche Verluste dieser Tagebau eben mit sich bringt. Und ja, mit den Protesten zum Beispiel im Hambacher Forst und in Lützerath ist das in einen nationalen und auch sogar internationalen Fokus gerückt in den letzten Jahren. Zusammen eben mit den Protesten zum Klimawandel ist das ja auch klar geworden, dass es halt hier wirklich um Heimatverlust geht.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Als Update zur ersten Folge der Reihe ziehe ich hier mit dem Team des Projekts ein Zwischenfazit und wir hören, was hier bislang passiert ist, welche spannenden Geschichten das Team im Rheinischen Revier gesammelt hat und wie die weitere Perspektive des Vorhabens ist. Unsere Aufnahme stammt aus dem Oktober 2023. Weitere Informationen zum LVR-Projekt Geschichten, zu dieser Episode im Speziellen und dem Podcast im Allgemeinen, gibt es in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Julia van Thoon und ich bin wissenschaftliche Referentin und die Kulturanthropologin im Projekt Geschichten Rheinisches Revier, das im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn angesiedelt ist. Während meines Studiums der Kulturanthropologie und Volkskunde an der Universität Bonn habe ich mich bereits auf regionale Forschung im Rheinland spezialisiert. Danach habe ich in verschiedenen Projekten hier in der Region als Freiberuflerin irgendwo diesen Bezug zur Region ja beibehalten und die Kultur im Rheinland weiterhin untersucht und vermittelt. Juli 2021 habe ich ein Volontariat im Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn begonnen und habe ja in meinem eigenen Forschungsprojekt zur Flutkatastrophe 2021 das Erleben und den Umgang und die Auswirkungen der Flutkatastrophe auf die Betroffenen untersucht. Der Fokus lag da auf der Euskirchener Innenstadt und dem Ortsteil Schweinheim. Und ich habe dann über narrative Interviews die Geschichten von rund 30 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesammelt und anschließend erforscht. Eine Parallele zum jetzigen Projekt, zum Geschichtenprojekt, ist da eigentlich ganz offensichtlich. Also die Menschen haben einen großen Umbruch erlebt und ich konnte untersuchen, wie die Menschen damit umgehen, wie sie mit der Katastrophe, mit einer Krise umgehen und welche Bewältigungsstrategien dem zugrunde liegen. Daneben habe ich dann während des wissenschaftlichen Volontariats einen Blick in ganz verschiedene Projekte des Instituts, die im Rheinischen Revier verortet sind, erhalten. Ich konnte da zum Beispiel bei verschiedenen Phasen der Entstehung und Präsentation der Filmtrilogie Das letzte Fest angekommen und Das erste Fest dabei sein. In den Filmen begleitet unsere Filmemacherin Andrea Graf aus dem Institut für Landeskunde die Schützenbruderschaft Keinberg bei der Umsiedlung. Das heißt, beim letzten Schützenfest im alten Dorf, beim Abschiednehmen, bei den Herausforderungen des Verlassens der Heimat und eben beim Ankommen im neuen Dorf und dann zuletzt beim ersten Fest. Ein anderes Projekt zu den Umsiedlungen im Rheinischen Revier wurde 2019 gestartet. Judith Schmidt und Anja Schmick-Enbroth haben die Menschen in Keinberg bei verschiedenen Phasen der Umsiedlung begleitet und den Umgang der Menschen damit erforscht. Auch hier habe ich als Volontärin einen tollen, tiefen Einblick in das Projekt erhalten und ich konnte an verschiedenen Stellen mitwirken. Die Ergebnisse dieses Projekts sind in einer Wanderausstellung, die den Namen Das Leben mit dem Loch trägt, zu sehen und die war jetzt schon in verschiedenen Stationen im Rheinland zu sehen. Ja, und dann konnte ich während des Volontariats eben auch im Geschichtenteam bereits dabei sein. Und zwar bei ganz unterschiedlichen Formaten und Themen. Mir ist die Konferenz Strukturwandel als kultureller Möglichkeitsraum ganz besonders in Erinnerung geblieben, bei der zahlreiche Gäste und Partnerinnen und Partner aus der Region zusammenkamen und ja, Möglichkeiten für eine kulturelle Infrastruktur im Rheinischen Revier diskutiert und aufgezeigt haben. Mein besonderes Interesse gilt eben den Umsiedlungsprozessen im Rheinischen Revier, dem Umgang mit Krisen und dem Verlust bzw. der Translozierung von Heimat. Seit Juli 2023 bin ich jetzt Teil des Geschichtenteams und freue mich, hier als Kulturanthropologin aktuell besonders für die partizipativen Formate zuständig zu sein.
Mein Name ist Marian Fritz. Ich habe in Bonn und Köln Geschichte studiert, im Grundstudium dann auch noch Ethnologie und einen besonderen Schwerpunkt auf das 19. und 20. Jahrhundert gelegt, welchen ich vorrangig auch in meinem Masterstudium der neueren Geschichte eben ausbauen konnte und bin jetzt ja schon seit mittlerweile 2 Jahren Teil des Geschichtenteams und finde das Projekt an sich besonders spannend, weil wir hier eben einen aktuellen Prozess begleiten können und dabei eben auch sehr angewandte Projektformate umsetzen dürfen, die eben auch in Teilen immer wieder Nähe zu Formaten der Public History haben. Besonderen Spaß macht mir hier, dass wir auf der einen Seite wissenschaftlich arbeiten, aber eben auf der anderen Seite auch eine einfache und nachvollziehbare Vermittlung in den Mittelpunkt stellen. Und dieser Spagat macht mir im alltäglichen Arbeit besondere Freude. Was mir eben besonders wichtig ist, ist unser partizipativer Ansatz, da es um die Menschen der Region und ihr kulturelles Erbe und letztlich ihre Erinnerungskulturen geht. Und hier bin ich immer wieder sehr beeindruckt, wie viele geschichtskulturelle AkteurInnen, aber auch Personen aus der Zivilgesellschaft schon unterwegs sind. Und ich denke hier natürlich vor allem an die Heimat- und Geschichtsvereine und sich mit ja der eigenen Vergangenheit, den Verlusterfahrungen, die die Menschen in Teilen machen mussten, auseinandersetzen und auf sehr anschauliche Weise auch die Erinnerungen an bereits umgesiedelte Orte aufrechterhalten.
Ich bin Kerstin Schierhold und bin auch schon tatsächlich 2 Mal bei Herrn Jacobi im Podcast zu hören gewesen. Insofern, ja, würde ich ganz kurz nochmal sagen, ich bin Archäologin, ich habe in Münster studiert und war eben lange auch in verschiedenen archäologischen Projekten in Westfalen tätig. Zuletzt in Herne tatsächlich am LWL-Museum für Archäologie und Kultur. Und da habe ich eine Sonderausstellung kuratiert zum Thema Stonehenge von Menschen und Landschaften. Und ja, da galt es eben nicht nur dieses berühmte Monument im Kontext seiner Landschaft nach Westfalen zu holen und da zu zeigen, sondern gerade auch eben Parallelen und Gegensätze in der Entwicklung von Kulturlandschaften zwischen Stonehenge, der Salisbury-Ebene und Westfalen aufzuzeigen und zu vermitteln. Und das ist tatsächlich ein verbindendes Element zum Geschichtenprojekt, in dem ich jetzt seit 1,5 Jahren tätig bin, weil wir uns hier auch mit der Entwicklung von Kulturlandschaften auseinandersetzen, eben durch die Zeiten und mit allen Auf und Abs, die da auch dazugehören. Und ja, wir vermitteln dieses kulturelle Erbe der Region. Und da gehört eben tatsächlich auch die Archäologie im Rheinischen Revier dazu. Und diese ganze Region ist halt eben durch den Tagebau, der einfach diese großen Flächen betrifft, ja, trotz aller damit verbundenen Herausforderungen letztlich aber eine der archäologisch best erforschten Landschaften in Europa. Und es ist eben auch nicht nur der aktuelle Strukturwandelprozess, der diese Region ausmacht. Und das wollen wir eben im Projekt zeigen und deswegen bin ich als Archäologin dabei.
Jetzt hatte ich ja schon bereits eine recht ausführliche Folge zum Konzept des Projektes Geschichten Rheinisches Revier mit Frau Berger gemacht. Deswegen hier nochmal ganz kurz. Worum geht es in diesem Geschichtenprojekt und wie wollen Sie das, was Sie da herausfinden, in die Öffentlichkeit tragen?
Das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier erforscht und dokumentiert das kulturelle Erbe im Rheinischen Braunkohlenrevier und wir entwickeln auf dieser Basis ja verschiedene Strategien zu seiner Vermittlung, also zur Vermittlung des kulturellen Erbes. Dafür arbeiten wir interdisziplinär. Das ist vielleicht bei der Vorstellung auch schon so ein bisschen rausgekommen. Wir sind ja als Historiker, als Archäologin, als Kulturanthropologin unterwegs und machen das eben unter der Leitung von Dr. Dagmar Händel, angesiedelt am LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Eingebunden sind aber auch die LVR Bodendenkmalpflege im Rheinland und die LVR Denkmalpflege und die LVR Industriemuseen, dass wir also wirklich einen breiten LVR-internen Background haben, auf den wir uns auch stützen können. Und Ja, wir untersuchen und wir schauen auf das Leben mit Umbrüchen im Rheinland der letzten 7500 Jahre und gucken uns da eben insbesondere Herausforderungen an, die also von außen kamen, denen sich die Menschen stellen mussten und die letztlich auch bis heute ja unser Leben und unseren Alltag beeinflussen. Und wie sind die Menschen damit umgegangen? Und verschiedene dieser Umbrüche waren ja auch schon Thema in dieser Podcast-Reihe. Und was wir aber heute machen wollen, ist, den Fokus zu richten auf eine unserer Vermittlungsstrategien. Und das sind halt tatsächlich die Geschichten, die dem Projekt auch seinen Namen geben. Und darauf wollen wir gleich ein bisschen näher eingehen. Da haben wir verschiedene Formate für entwickelt. Und das werden jetzt die Kollegin und der Kollege ein bisschen näher erklären.
Genau, an zentraler Stelle steht da nämlich unser seit diesem September online gegangener Geschichtenblog zum kulturellen Erbe im Rheinischen Revier, der jetzt eben mit allen Funktionen online erreichbar ist und der einen Schwerpunkt bei der übergeordneten Strategie zur Vermittlung des kulturellen Erbes eben bildet, die eben zunächst digital erfolgt und sich anschließend mittelfristig auch in der Landschaft manifestieren soll in Form von Routen, Stelen etc. Aber zunächst einmal zu unserem Blog und den Gründen, weswegen wir diesen, so wie er jetzt online ist, eben aufgebaut haben. Warum ein Blog? Zunächst einmal wollen wir eben anregen, sich mit der eigenen Geschichte und dem kulturellen Erbe der Region auseinanderzusetzen. Und dabei ist uns wichtig, dass wir zeigen, dass das Rheinische Revier eben mehr als Braunkohlegewinnung und Verstromung ist. Deswegen auch unser tiefreichender Ansatz von der Jungsteinzeit bis in die Gegenwart. Weiter kann das kulturelle Erbe nicht von Bonn aus sichtbar gemacht werden, weswegen wir dieses partizipative Format ins Leben gerufen haben, um eben auf diesem Wege möglichst viele Stimmen wahrzunehmen und letztlich ja eine multiperspektive Erzählung des Rheinischen Reviers möglich machen. Somit sind eben alle Menschen der Region und kulturelle AkteurInnen, aber auch darüber hinaus aufgerufen, eigene Geschichten einzureichen. Wir denken hier an Privatpersonen, Vereine und Bürgerinitiativen, Museen und Ausstellungsorte, Archive, KünstlerInnen, aber auch die Kulturabteilungen von Kommunen oder touristische Verbände und Zusammenschlüsse. So können wir eben Stück für Stück und gemeinsam das Mosaik des kulturellen Erbe des Rheinischen Reviers zusammensetzen und gleichzeitig auch die Erinnerungslandschaft der Region kartografieren. Aber letztlich geht es natürlich in erster Linie um die Menschen der Region, da wir uns in einem gegenwärtigen Umbruchprozess befinden, auf den wir natürlich auch hier unseren Schwerpunkt legen, nämlich die Dekarbonisierung. Daher ist es ein Anliegen, Orientierung zu ermöglichen und eben gemeinsam mit den Menschen die Erinnerungsorte der Region und die entsprechenden Erinnerungskulturen zu kartografieren. Letztlich geht es natürlich auch um eine touristische Inwertsetzung, das heißt die Sichtbarmachung des kulturellen Erbes für die Menschen auch außerhalb des Revieres, die angeregt werden können, vielleicht den einen oder anderen Ort zu besuchen und einen Ausflug ins Rheinische Revier zu machen. Somit wollen wir eben auch unterschiedliche Orte miteinander vernetzen. Das heißt Museen, Archive, Vereine, archäologische Fundstellen, Baudenkmale oder ähnliches. Doch wie ist der Blog eigentlich aufgebaut? Wir haben unseren eigentlichen Blogteil, in dem wir die Geschichten übersichtlich zusammenstellen und mithilfe einer Filterfunktion entlang von 9 Kategorien, die einen leichten Zugang möglich machen. Darüber hinaus haben wir eine Geschichtenkarte, zu der Kerstin später mehr sagen wird. Weiter unseren Geschichtenkalender, in dem wir unterschiedlichste Veranstaltungen verschiedener AkteurInnen aus der Region bewerben und somit eine zentrale Anlaufstelle für Formate unterschiedlichster Art bieten, die im kulturellen Bereich in der Region so los sind. Bevor wir dann im letzten Teil des Blogs unter Wir unterwegs unsere eigenen Aktivitäten in der Region vorstellen.
Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass diese Geschichten aus der Bevölkerung des Rheinischen Reviers kommen sollen. Trotzdem musste der Blog ja erstmal starten, um mit ersten Inhalten gefüllt zu werden. Wie kamen Sie an diese allerersten Geschichten?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie kommen wir eigentlich an unsere Geschichten? Da würde ich erstmal ausholen und zunächst einmal erklären, was überhaupt eine Geschichte ist, weil das auch von Anfang an das Problem war, was wir hatten bei unserer Website, weil so der Aufruf des Einreichens einer Geschichte war draußen. Wir hatten Werbung gemacht, wir hatten Newsletter bedient, wir hatten Werbematerial entworfen und ausgelegt, aber so richtig klar war eigentlich nicht, was wollt ihr damit und was ist eine Geschichte. Deswegen haben wir erstmal auf eigene Geschichten zurückgegriffen und auch auf die unsere kooperierenden LVR-Institutionen, um eben intern erste Geschichten zu generieren, die dann anschließend online sichtbar sind, um wirklich auch Anschauungsbeispiele für interessierte Menschen zu haben, wo man sich daran orientieren kann und einfach sieht, hey, das ist eine Geschichte und der Umfang ist gar nicht so groß, wie man das vielleicht erstmal denkt, und um auch Hürden abzubauen. Deswegen zunächst einmal, was ist eigentlich eine Geschichte und unser Geschichtenkonzept? Und Geschichten beschreiben eben einen bestimmten Aspekt, der mit dem kulturellen Erbe der Region, also des Rheinischen Reviers, in Zusammenhang steht und können Zeitschichten abdecken, also sowohl die Vergangenheit, die Gegenwart, aber eben auch die Zukunft betreffen. Wichtig war es uns, hier eben keine inhaltlichen oder zeitlichen Begrenzungen zu geben. Klar, der aktuelle Umbruch ist definitiv unser Schwerpunkt, die bereits erwähnte Dekarbonisierung, und wie man auch bereits bei den eingegangenen Geschichten sieht, geht es viel um individuelle Erfahrungen und Erinnerungen und auch die Umgänge der BewohnerInnen mit diesem Umbruch. Wir sind aber ganz bewusst ganz offen. Mögliche Geschichtenkontexte wären beispielsweise persönliche Erinnerungen, aber eben auch Objekte aus Privatbesitz oder musealen Sammlungen, sowie Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, aber auch Baudenkmale könnten Grundlage für eine Geschichte sein.
Wie ist denn der Aufbau einer solchen Geschichte? Wie stellt die sich dar? Wie lang ist die? Haben Sie da irgendwelche Vorgaben oder ist das eher ein freieres Format?
Inhaltlich haben wir keine Vorgaben, von den Formalia her schon. Zum einen ist eine Geschichte 2 bis 3 Seiten, also ungefähr 3500 Zeichen lang und damit kein wissenschaftlicher Aufsatz. Weiter kann eine Geschichte eben Textteile enthalten, aber auch Bilder und Video- und Audiodateien. Wiederkehrende Elemente, die dann auf der rechten Seite der Geschichte angeordnet sind, sind eben der Name des Autors oder der Autorin, die Zeit, in der die Geschichte spielt, der Ort, an dem die Geschichte spielt und eben die zugeordnete Kategorie, die wir innerhalb der Geschichtenredaktion der Geschichte geben. Die Kategorien sind Archäologie und Geschichte, Industrie und Landwirtschaft, Natur und Umwelt, Brauch und Ritual, Heimat und Erinnerung, Kunst und Kultur, Menschen und Charaktere, Gegenwart und Zukunft sowie Krisen und Reibungen und können eben auch dementsprechend gefiltert werden. Darüber hinaus haben wir auch einen touristischen Infoblog platziert, an dem die einreichenden AkteurInnen auf die eigene Website, laufende Ausstellungen, Öffnungszeiten etc. verweisen können. Weiter wichtig ist zu erwähnen, dass es sich eben nicht um einen wissenschaftlichen Artikel handelt und somit eben keine Fußnoten notwendig sind. Die gesamte redaktionelle Bearbeitung läuft von Seiten des Geschichtenteams und erfolgt in Absprache mit den einreichenden Personen. Doch, und warum genau soll ich eine Geschichte eigentlich einreichen? Zunächst einmal geht es natürlich darum, gemeinsam das kulturelle Erbe des Rheinischen Reviers sichtbar zu machen. Darüber hinaus können die Beitragenden aber eben auf ihre Standorte, Themen, Anliegen aufmerksam machen und natürlich auch Öffentlichkeit generieren. Denn idealerweise regen die Geschichten eben auch zum Besuch des Raumes an und natürlich den damit verbundenen Orten. Ein weiterer Benefit wäre, dass Beitragende AkteurInnen und Institutionen im Rahmen unseres Kalenders auf ihre eigenen Veranstaltungen aufmerksam machen können.
Wir hatten ja im Vorgespräch dieses Interviews abgemacht, dass Sie sich jeder eines dieser Beispiele für eine Geschichte raussuchen und quasi Ihre Lieblingsgeschichte, die bis jetzt reingekommen ist, erzählen wollen. Und anfangen wird Frau Fanton mit Maiglöckchen, habe ich hier als Notiz stehen. Da bin ich mal gespannt, was Sie da erzählen werden.
Ja, genau. Ich freue mich jetzt, die erste Beispielgeschichte präsentieren zu dürfen. Und zwar möchte ich die Geschichte von Frank vorstellen, die vom Maiglöckchen-Sammeln zwischen Morschenich und Elsdorf handelt. Frank hat uns seine Geschichte während der TU Hambach, einem kollaborativen Lern- und Gestaltungsformat für das Rheinische Revier, das Sommer 2023 stattgefunden hat, erzählt. TU Hambach steht übrigens für Temporäre Universität Hambach. Wir waren dort dabei, in Alt-Morschenich hat es stattgefunden, und hatten dazu aufgerufen, uns Objekte und die dazugehörigen Geschichten zu übermitteln und zu erzählen. Ein Mann mittleren Alters, der in Morschenich aufgewachsen ist, brachte uns dann ja ganz haushaltsübliche Gummibänder vorbei. Zunächst waren wir verdutzt, doch seine Geschichte zu diesen Gummibändern machte dann diese Gummibänder zu ganz besonderen Ausstellungsobjekten. Frei nach dem Spruch, geh nie ohne einen Pfennig in der Tasche in den Wald, war es nämlich in Franks Familie üblich, im Frühjahr nie ohne Gummibänder in den Wald zu gehen. Der Wald zwischen Morschenich und Elsdorf, da wo jetzt das Loch ist, wie Frank uns beschrieben hat, spielte eine wichtige Rolle in seiner Kindheit. Er hat uns erzählt, dass es sein Revier war. Im Frühjahr nahm der Wald für die ganze Familie eine ganz besondere Bedeutung an, denn dann wurden eben gemeinsam Maiglöckchen gesammelt und in Sträußen zusammengebunden. Wenn sie genügend beisammen hatten, fuhr Frank mit seiner Familie dann nach Düsseldorf und dort verkauften sie die Sträußer für 5 Mark auf der Königsallee. Einmal ist ein Strauß sogar, wie Frank uns berichtet hat, bis nach Australien gewandert. Die Käuferinnen hatten dann tatsächlich auch ein Beweisfoto an die Familie geschickt. Ja, Frank wohnte eben 23 Jahre in Alt-Morschenich in der Ellener Straße und für ihn war der Wald und die Maiglöckchen ein ganz besonderer Bezugspunkt und bis heute sind sie ihm in ganz besonderer Erinnerung geblieben und sie bilden für seine ganze Familie ein wichtiges Erinnerungsmotiv.
Im zweiten Beispiel von Frau Schierhold geht es auch um eine Pflanze, aber hier etwas größer als Stichpunkt haben sie mir das Wort Dorflinde genannt. Ich bin auch gespannt, was Sie dazu erzählen haben.
Ja, genau. Die Dorflinde ist tatsächlich eine sehr große und sehr alte Pflanze gewesen. Leider ja mit der Betonung auf gewesen, denn es war eine über 300 Jahre alte Linde und die stand im Ortsteil Borschemich, der zu Erkelenz gehört. Und Borschemich ist ein Ort, den es heute eben nicht mehr gibt. Der wurde seit 2006 umgesiedelt und ja zwischen 2012 und 2017 abgerissen und 2018 begann dann dort eben auch die Arbeiten rund um den Tagebau. Und die Linde, die in Borschemich stand, seit über 300 Jahren, sollte dann 2016 eben auch gefällt werden durch ein Subunternehmen der RWE Power AG, die ja eben diese ganzen Flächen dort in Anspruch nimmt für den Tagebau. Und es gab dann aber einen Verein, die Dorfgemeinschaft Borschemich e.V. Ja, dieser Verein hat sich dann tatsächlich die offizielle Erlaubnis geholt, diesen Baum, der also allen im Ort wirklich viel bedeutet hat, ja, dass man den selber fällen darf. Und das hat dann auch geklappt. Und man hat dann eben ein kleines Dorffest organisiert und diesen Baum dann sozusagen also ganz, ganz feierlich verabschiedet und dann gefällt. Und ja, jeder, der wollte, durfte sich dann was von der Linde mitnehmen. Sprich, die wurde dann in Scheiben gesägt, der Stamm. Und diese Baumscheiben, die hat man dann verteilt. Und wer wollte, durfte sich halt eben eine solche Baumscheibe als Erinnerung mitnehmen. Und dass diese Linde wirklich eine ganz wichtige Bedeutung hat, auch im Alltag der Borschemicher und Borschemicherinnen, das sieht man auch daran, dass im neuen Ortsteil, wo eben viele dann hin umgesiedelt sind, in Borschemich neu schon 2011 eine Linde auch neu gepflanzt worden ist, eben zur Erinnerung an das alte Dorf. Und ja, das ist einfach so eine Möglichkeit auch für die Menschen da gewesen, diesen Verlust, den man hat, einfach durch die Heimat, die da einfach weggebaggert wird, aber auch eben diesen Neubeginn sozusagen mit etwas Altem, was man mitnimmt aus der Heimat, aber eben auch mit was Neuem, was dann neu gepflanzt wird, sozusagen einfach auch zu verarbeiten. Und das haben wir als kleine Geschichte eben bei uns mit auf dem Blog. Und diese Geschichte ist aber auch Teil des Auftritts des virtuellen Museums Erkelenz, das ich auch an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Wer sich also für die Geschichte der Erkelenzer und ihrer Heimat interessiert, hat da ganz viele Möglichkeiten, sich das alles auch dann eben anzuschauen, eben auf einer Online-Plattform. Und diese Baumscheiben haben wir tatsächlich auch bei unserer Geschichtenwerkstatt jetzt ausgestellt. Da kommen wir gleich noch, da wird Julia gleich noch was zu berichten. Aber das ist ein Objekt, beziehungsweise diese Baumscheiben sind zwei Objekte, die ja einfach mit sehr, sehr viel persönliche Erinnerung verbunden sind, genau wie das die Gummibändchen von Frank eben auch sind. Und das sind Geschichten, die wir letztlich auch für unseren Blog ja einfach toll finden und ja, weil das einfach was Persönliches ist, was die Leute auch mit der Region verbindet und was aber auch ganz viele Möglichkeiten bietet, ja, wie man das kulturelle Erbe der Region, in diesem Fall wirklich die, ja, den Alltag, den die Leute begehen und den, ja, womit sie umgehen müssen, das illustriert das einfach.
Alltag ist auch ein passendes Stichwort für die dritte Geschichte, die wir hören, weil da waren die Worte, die der Herr Fritz mir genannt hat, Kehrblech und Besen, und viel alltäglicher geht es auch gar nicht. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?
Ja, genau. Die nächste Geschichte spielt im Hausmuseum Otzenrath, welches von Inge Broska und ihrem Lebensgefährten Hans-Jörg Taucher, zwei regionalen KünstlerInnen, bespielt und gleichzeitig auch bewohnt wird tatsächlich. Und dieses Museum befindet sich seit 2006 in Hochneukirch-Jüchen und ist dort im alten Pfarrhaus untergebracht. Und ganz wichtig zu sagen, ist privat geführt. Im Mittelpunkt der Sammlung steht eben die Erinnerung an den Alltag und die Umsiedlung des Ortes Otzenrath in den Jahren 1992 bis 2006. Und Teil der Sammlung sind eben die bereits erwähnten Kehrbleche und Stöffer, also Kehrbesen, die von den letzten BewohnerInnen Alt-Otzenraths beim Verlassen des Ortes gekreuzt vor den Häusern aufgestellt wurden und somit eben ja symbolisch für den Abschied von der alten Heimat stehen. Ja, diese Geschichte ist eben ein gutes Beispiel, wie ein Ort, wie ein Museum aufbauend auf einer Geschichte für seine eigenen Themen sensibilisieren kann. Denn Alt-Otzenrath steht natürlich nur stellvertretend für zahlreiche weitere Orte und deren Geschichten. Zudem war es möglich, im Rahmen unserer Geschichte auf die entsprechende Online-Führung des Museums hinzuweisen und auf diesem Weg zusätzliche Öffentlichkeit zu generieren.
Jetzt haben Sie ja diesen verschiedenen Geschichten sehr diverse Orte genannt und auch das große Problem bei vielen von diesen Orten, dass sie heute auch nicht mehr existieren. Und da kommt ja die Karte ins Spiel, die Sie eben auch schon erwähnt haben. Wie funktioniert diese Karte auf Ihrem Blog und wozu ist sie da?
Genau, wir haben eine Karte gemacht und das ist einfach der Grund, dass wir die Geschichten nicht nur online erzählen wollen, sondern wir möchten die in der Region wirklich sichtbar und erfahrbar machen. Mittelfristig haben wir die Idee, dass wir da auch thematisch aufeinander abgestimmte Routen anbieten, wo man die Region kennenlernen kann. Deswegen kann man die Karte auch in unsere neuen Kategorien, die Marian schon beschrieben hat, sozusagen in diesen Kategorien anzeigen lassen. Und ja, dafür ist die Website auch schon vorbereitet, aber wir brauchen halt noch ein bisschen Futter, um dann wirklich solche Routen auch zu erstellen. Und außerdem wird es natürlich dann auch irgendwann möglich sein, mit diesen Auswahlmöglichkeiten, die man zur Verfügung hat, sich selber halt eben eigene spannende Routen zusammenzustellen. Das kann man dann zum Beispiel auf einen Tagebau fokussieren oder vielleicht eine oder mehrere Themen eben auswählen, die wir über unsere Kategorien anbieten. Tatsächlich ist es so, dass wir schon mal gefragt worden sind, warum wir jetzt Orte kartieren, die nicht mehr da sind. Man kann die natürlich nicht mehr besuchen, ne? Da ist ja jetzt halt eben, da sind ja drei große Löcher in der Landschaft und oder sie sind halt eben so nah dran, dass man da halt eben tatsächlich nicht gut hinkommt. Aber gerade, dass wir diese Orte kartieren, die es eben nicht mehr gibt, das ist nicht nur wichtig für die Menschen, die diese Orte, die ja ihre Heimat waren, verlassen mussten. Also das geht darum, wirklich zu zeigen, hier war mal was. Ja, das ist ja nicht ein geschichtsleerer Ort da, sondern nur weil da jetzt eben ein Loch in der Landschaft ist, sondern da besteht ja weiterhin ganz viel Erinnerung und auch schriftliches Wissen und so weiter. Ne? Das ist schon immer noch da. Es ist aber auch wichtig, den Leuten, die eben nicht aus der Region kommen, zu zeigen, wo die Orte mal waren, um das auch nachvollziehbar machen zu können, welche Verluste dieser Tagebau eben mit sich bringt. Und ja, mit den Protesten zum Beispiel im Hambacher Forst und in Lützerath ist das in einen nationalen und auch sogar internationalen Fokus gerückt in den letzten Jahren. Zusammen eben mit den Protesten zum Klimawandel ist das ja auch klar geworden, dass es halt hier wirklich um Heimatverlust geht. Aber das gab es ja auch schon Jahrzehnte zuvor. Also es gibt ja viele weitere Orte, die umgesiedelt worden sind. Und das wollen wir halt eben auch wirklich zeigen. Wir sind da auch nicht die Einzigen. Es gibt solche Karten eigentlich ja, für alle Reviere, zum Beispiel auch für das Lausitzer Revier, wo man halt anschauen kann, wo mal welche Orte gestanden haben. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Teil dieser Karte, dass man, ja, dass da nicht ein leerer Raum entsteht. Und deswegen wollen wir auch einfach, dass die Leute in die Region fahren. Und wir arbeiten da auch mit den Kommunen zusammen, die so ein Kompetenznetzwerk für eine neue Tourismusstrategie im Rheinischen Revier gerade entwickeln. Und da ist uns einfach wichtig, dass die Kultur auch im Tourismus eingebunden ist und die Orte, die wir vorstellen, die sollen eben gesehen werden können. Und daher haben wir uns eben auch entschieden, gerade für unsere Karte einige wichtige Infos mit aufzunehmen. Also wie etwa, ja, wie komme ich da überhaupt hin? Kann ich da mit Kindern was machen? Gibt es da vielleicht was zu essen, also eine Gastronomie? Ja, das sind alles so Punkte, die für einen Ausflug in die Region durchaus relevant sind und die aber auch oft dann eben von den Akteurinnen und Akteuren in der Region, zum Beispiel eben von Museen oder, keine Ahnung, auch Anbietern von Wanderwegen, die ja bei uns auch eben im Blog eine Möglichkeit erhalten, dass ja ihre Punkte vorzustellen. Also das wird auch eben alles schon mit angegeben und das können wir halt dann eben auch über die Karte nochmal sichtbar machen und so die Leute auch in die Region locken.
Sie hatten ja eben beschrieben, wie die Geschichten zu Ihnen kommen sollen. Jetzt machen Sie aber auch noch die andere Richtung. Sie fahren gezielt in bestimmte Orte, Regionen zu Leuten hin und machen quasi aufsuchende Erinnerungskultur unter dem Thema Wir unterwegs. Wie funktioniert das?
Wir waren in diesem Jahr mehrfach im Rheinischen Revier unterwegs, also im Jahr 23, um mit den BewohnerInnen ins Gespräch zu kommen und Geschichten zum Leben im Rheinischen Revier zu hören. Die Geschichten der Menschen sind Teil des immateriellen kulturellen Erbes der Region. So waren wir zum Beispiel in Erkelenz, Morschenich, in den geretteten Dörfern oder in Frechen unterwegs. Mitbestimmung, Teilhabe, Engagement, das sind ja aktuell ganz wichtige Schlüsselwörter und durchaus weit verbreitet. Es geht um aktive Mitgestaltung von Vorhaben oder eine Einbringung in politische Prozesse. Partizipation stellt ja einen Weg dar, wie gesellschaftliche Anliegen Eingang in Forschung oder Politik oder andere Prozesse finden können, zum Mehrwert eben sowohl für Wissenschaft, Politik etc. als auch für die Gesellschaft und eben die Menschen. Und wir möchten den BewohnerInnen der Region die Möglichkeit geben, ihre Sicht der Dinge in den vielschichtigen Diskurs um den Strukturwandel im Rheinischen Revier einzubringen. Denn die Menschen, die hier wohnen, die Vereine und andere lokale kulturelle Institutionen, sind die ExpertInnen für das Leben im Revier. Sie müssen beteiligt und gehört werden, wenn es um die Zukunftsgestaltung der Region geht. Das ist einfach hierbei unser Anliegen. Durch das Sammeln vieler verschiedener Geschichten, vieler verschiedener Perspektiven können wir gemeinsam, ja, der Kultur in Anführungsstrichen eine starke Stimme im Strukturwandel geben. Und nur gemeinsam können wir kulturelle Anliegen und eben die Wünsche der Menschen vor Ort und die Ideen von Vereinen und Initiativen gegenüber anderen AkteurInnen positionieren und den Leuten eben, ja, eine Stimme geben. Die Partizipationsformate, die wir uns hierfür ausgedacht haben, sind dabei sehr vielfältig. Zunächst möchte ich gerne die Geschichtenschreibmaschine vorstellen. Es geht also wirklich um eine alte Schreibmaschine, mit der wir durch die Region reisen. Sie ist, ich sag mal, ein Hingucker, ein Eyecatcher und soll die Aufmerksamkeit der Leute erregen. Denn junge Menschen auf der einen Seite sind häufig ganz fasziniert, da sie das Gerät häufig eben nur aus dem Fernsehen kennen oder aus den Geschichten von Oma und Opa. Ältere Leute hingegen freuen sich über den Anblick und erinnern sich dann, erzählen gerne Anekdoten über früher und, ja, über ihre Schreibmaschinenerlebnisse. Und ja, zack, sind wir im Gespräch. Das hat sich als sehr guter Türöffner erwiesen. Wir waren in Erkelenz auf dem Wochenmarkt, in Frechen auf dem Markt der Möglichkeiten und in Kuckum auf der Zukunftskonferenz, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Je nach Örtlichkeit fragen wir die Menschen ganz allgemein zu ihrem alltäglichen Leben im Revier oder zu den Einflüssen der Braunkohle auf ihre persönliche Situation. In Kuckum zum Beispiel, bei der Zukunftskonferenz, da hatten wir ganz spezielle Fragen im Gepäck. Kuckum ist nämlich eines der 5 Dörfer, das umgesiedelt wurde, aber dann wegen des vorgezogenen Kohleausstiegs auf 2030 nun eben doch nicht abgerissen wird. Und da gibt es eben natürlich ganz spezielle Fragen nach der Zukunft. Ein anderes Format, das wir entwickelt haben, ist die Geschichtenwerkstatt. Ich hatte vorhin ja Franks Geschichte zu den Maiglöckchen präsentiert. Ihn haben wir bei der TU Hambach getroffen und da hatten wir die Geschichtenwerkstatt das erste Mal mit dabei. Die Werkstatt ist eine wachsende Ausstellung, an der sich alle beteiligen können. Vereine, Privatpersonen, Initiativen, das ist völlig egal. Jeder kann Objekte und Geschichten beitragen. Das Besondere bei der Geschichtenwerkstatt ist, dass wir eben die Objekte und die Geschichten mit den Leuten zusammen in Szene setzen. Wir lassen uns eben die Objekte geben, wir lassen uns die Geschichte erzählen und dann inszenieren wir gemeinsam die Objekte und die Geschichten in der Ausstellung. Zu sagen ist noch, dass wir eben ein Design entwickelt haben für die Ausstellung. Es gibt einheitliche Stelentische, um die Objekte eben schön in Szene zu setzen. Was einfach sehr erfreulich war, ist, dass die Geschichtenwerkstatt sehr gut angekommen ist. Olaf Mehl, der ein Kurator aus der LVR-Klinik Düren, die eben auch einen Kulturbereich dort haben, hat die Ausstellung gesehen und hat dann angefragt, ob er sie nicht bei sich in Düren in Haus 5 zeigen könnte. Und so reist die Werkstatt jetzt eben durch die Region und wächst stetig weiter. Ein drittes Format ist das Geschichtentelefon oder vielleicht besser gesagt die Geschichtentelefone. Auch hier haben wir uns zwei ältere Modelle in einem sehr schönen Olivgrün ausgesucht. Ein Telefon mit Wählscheibe bietet hier die Möglichkeit, seine eigene Geschichte zum Leben im Rheinischen Revier einzusprechen und aufzunehmen. Das ist also ein Aufnahmegerät. Und ein Telefon mit Ziffernblock dient der Wiedergabe. Also hier kann man sich hinsetzen, den Hörer abnehmen, sich für eine Ziffer entscheiden und sich dann eben verschiedene Stimmen aus dem Rheinischen Revier anhören und so verschiedene Perspektiven erleben. Energetikon in Alsdorf war das Telefon beispielsweise lange in der Ausstellung zu sehen oder auch in Köln im LVR-Landeshaus. Und das ist eben auch unser Ziel, dass das Telefon durch die Region reist, durch das Revier reist und viele verschiedene Menschen dort ihre Geschichten einsprechen und die Geschichten von anderen Leuten anhören. Das Telefon wird auch ausgeliehen, da sind wir sehr erfreut drüber und es kann eben auch in Zukunft von Museumspädagogik oder von Schulen ausgeliehen werden. Da haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ein weiteres Format wäre hier unser Geschichten-Workshop, den wir zuletzt bei der bereits erwähnten TU Hambach durchgeführt haben, wo wir eben in die Region gehen und mit einem Kreis von interessierten Menschen eben den partizipativen Ansatz des Blogs durchgehen, da wir eben festgestellt haben, dass die Themenfindung oft eher schwerfällt und gerade am Anfang aufgrund von fehlenden Beispielen eben nicht immer ganz einfach war und in der gemeinsamen Diskussion sich diese Schwierigkeiten dann aber schnell auflösen und wir eben durch gemeinsames Brainstorming zu Geschichtenkontexten kommen, wo man vorher gar nicht mit gerechnet hat und Menschen auch immer wieder feststellen, hey, das, was ich irgendwie erlebt habe oder das, was mir wichtig ist in der Region, ist ein Kontext, aus dem man wunderbar eine Geschichte schreiben kann. Und deswegen führen wir diese Workshops durch und sind da auch immer offen und freuen uns über Anfragen von Geschichts- und Heimatvereinen, aber auch Schulklassen, wo wir eben gemeinsam dann ins Gespräch kommen und Geschichtenkontexte erarbeiten.
Ja, in diesem Zuge möchte ich gerne noch einmal die Keinberg-Ausstellung ansprechen, die ich eingangs erwähnt habe. Die Wanderausstellung »Das Leben mit dem Loch«, Alltag im rheinischen Braunkohlerevier in Zeiten der Energiewende, wo es eben um die Umsiedlungen in den Dörfern geht, um den Tagebau Garzweiler. Das Projekt von Anja Schmidt-Engbrot und Judith Schmidt endete jetzt im Sommer 2023 und wir, das Geschichtenprojektteam, haben eben die Ausstellung nun als zusätzliches Modul in unser Projekt übernommen. Denn auch hierüber können wir weiterhin viele Geschichten generieren. Wir können die Kontakte nutzen. Ein großes Netzwerk ist da entstanden und eben mit weiteren Leuten aus der Region ins Gespräch kommen. Vielleicht noch ganz kurz zum Inhalt dieser Ausstellung. Wirklich im Fokus sind da die Umsiedlungsprozesse und dass diese eben seit zum Teil vielen, vielen Jahren zum Lebensalltag der AnwohnerInnen gehören. Und so haben sich die Ausstellungsmacherinnen eben die Frage gestellt, was das für die Menschen in der Region bedeutet und wie sich ihr Alltag mit und um den Tagebau gestaltet. Wo die Ausstellung zu sehen ist, das lässt sich auch immer über unsere Internetseite des Instituts, also rheinische-landeskunde.de sehen.
Das Projekt Geschichtenreiches Revier läuft ja jetzt schon seit einigen Monaten. Und dazu erst natürlich die Frage, was ist bis jetzt gut gelaufen, was war so wie geplant, was waren Ihre Erfolge und danach auch gerne, was für Anpassungen haben Sie angenommen, was haben Sie vielleicht dazugenommen, um auf entsprechende Erkenntnisse zu reagieren und zu merken, so können wir das Projekt noch ein bisschen verbessern.
Das Projekt läuft ja jetzt inzwischen schon seit Ende 2020 auch mit Kolleginnen und Kollegen, die in der Zwischenzeit gewechselt haben. Aber erstmal ging es halt eigentlich darum, dieses Thema Strukturwandel im Rheinischen Revier aus kultureller Perspektive zu fassen und dafür einen Arbeitsrahmen zu entwickeln. Und weil das so komplex und so vielschichtig ist, dieses Thema, war das natürlich eine ziemliche Herausforderung am Anfang. Und wir haben natürlich eben auch diese interdisziplinäre Sichtweise. Und da merkt man eben auch einfach die verschiedenen Methoden der unterschiedlichen Fächer, aus denen wir kommen. Und das war tatsächlich auch für uns ja durchaus eine Herausforderung, das erstmal zusammenzubringen, weil natürlich jeder auch dann eben ganz unterschiedlich aus wissenschaftlicher Sichtweise eben an so ein Thema rangeht. Und das ergibt aber natürlich auch unheimliche Möglichkeiten dann hinterher, um dann einfach auch ein bisschen ja was Neues daraus zu kreieren. Und als wir dann ja diese Umbrüche dann auch definiert haben als unseren Arbeitsrahmen und da halt eben zu schauen, gut, wie kriegen wir eigentlich dieses Thema durch die Zeiten auch gepackt. Darauf basierend konnten wir dann erst anfangen, halt überhaupt ein Konzept zu entwickeln, das anschlussfähig sein muss, letztlich sowohl für wissenschaftliche Fragestellungen, aber eben auch für diese ganzen Belange aus partizipativer Sicht, also sprich wirklich für die Leute in der Region, weil dafür machen wir es ja letztlich. Und ja, da haben wir jetzt eben in diesem Jahr, in 2023, wirklich einen sehr, sehr großen Fortschritt gemacht und sind halt eben mit den Formaten, die wir jetzt beschrieben haben, in die Region gegangen. Und das hat wirklich super gut funktioniert. Und da können wir ja noch mal ganz kurz eben einige Beispiele aufzählen. Ja, wo wir wirklich sehen, dass es auch was bringt, wenn wir jetzt wirklich in die Region gehen und wir fühlen uns also seit diesem Jahr da auch wirklich angekommen.
Genau, das ist auf jeden Fall auch meine Wahrnehmung. Ich bin jetzt ja auch seit, wie erwähnt, circa 2 Jahren mit dabei, dass wir feststellen, wir werden wahrgenommen. Wir werden wahrgenommen im Prozess des Strukturwandels und AkteurInnen kommen auf uns zu. Nicht so, wie es anfangs war, dass wir das Projekt vorgestellt haben, irgendwo hingefahren sind mit einer Präsentation, haben unser Anliegen geschildert. Das hat sich mittlerweile etwas gedreht, sodass wir von extern angefragt werden und darauf aufbauend eben unterschiedlichste Kooperationsformate entstehen. Und dazu beigetragen hat auf jeden Fall unsere Konferenz im Oktober 2022, die uns nochmal ein großes Maß an Sichtbarkeit beschert hat, aber natürlich auch unsere Partizipationsformate, die Julia ja bereits erklärt hat, die hier wirklich einen wichtigen Beitrag geleistet haben und nicht zuletzt natürlich auch unterstützt durch unseren einheitlichen visuellen Auftritt. Sprich, wir haben seit diesem Jahr ein Key-Visual, wir haben einheitlich designte Postkarten, Flyer, wir verwenden immer wieder dieselben Farben, wir haben ein Pavillon, wo auch diese Farben aufgenommen werden. Das heißt, wir sind auch so immer wieder sichtbar in der Region und haben hier einen Wiedererkennungswert und das macht sich schon bemerkbar.
Genau, also besonders positiv war tatsächlich dieses Konzept von der Geschichtenwerkstatt. Das war für uns so ein Augenöffner auch, dass die Leute wirklich ankommen und selber auch eben mitgestalten wollen. Das Konzept ist ja bringt eure Sachen vorbei und wir setzen das zusammen in Szene und ihr erzählt uns die Geschichte zu diesem Gegenstand, den ihr mitbringt. Und wie wir das halt eben jetzt anhand der Baumscheiben und auch der Gummibändchen sozusagen halt schon ein bisschen erklärt haben, das waren für uns einfach so, ja, das hat uns selber auch einfach sehr beeindruckt und auch wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Und gerade das halt die Geschichtenwerkstatt auch schon direkt ein paar Wochen später dann in Düren dann zu sehen war. Ich habe es letzte Woche eben gehört, es waren über 1000 Besucher in dieser Zeit dann da, wo die Werkstatt dann auch nochmal zu sehen war. Da gab es nur also tatsächlich einen Mitmachtag sozusagen, wo die Leute hätten was mitbringen können, weil wir das auch nicht immer alles ja so komplett betreuen können. Aber anschauen kann man sich die Sachen auf jeden Fall, die dort ausgestellt sind. Da sind wir auch eben den Leuten, die uns Objekte ausleihen, sehr, sehr dankbar, dass wir das auch dann nutzen können und diese Geschichten dann auch präsentieren können. Und es ist wirklich ein großes Echo, was wir da erfahren und wirklich immer sehr positive Resonanz. Und das merken wir eben auch, wenn wir selber dann vor Ort sind, zum Beispiel mit der Geschichtenschreibmaschine, was Julia auch schon beschrieben hat. Das wird einfach unheimlich gut angenommen und die Leute möchten uns was erzählen. Und da haben wir wirklich, ja, also anscheinend auch ein bisschen einen Nerv mit getroffen. Und dadurch, dass wir jetzt halt eben dieses einheitliche Auftreten haben, erkennen uns die Leute auch wieder und kommen dann auch immer wieder vorbei und wir werden eben auch angefragt und das möchten wir auch tatsächlich noch weiter ausbauen. Trotzdem gibt's aber auch so ein, zwei Sachen, die halt eben noch nicht so funktioniert haben bisher. Das ist halt eben, ja, so dieses, was Marian auch so ein bisschen beschrieben hat, gerade halt eben unser Workshop zum Schreiben von Geschichten, der kam vielleicht bei den ersten Versuchen sozusagen noch so ein bisschen zu akademisch daher. Ne? Das ist also wirklich notwendig, dieses Konzept auch an die jeweiligen Zielgruppen anzupassen, die man da dann vor sich hat. Das hat sich ja eben im Rahmen dieser Diskussionen dann auch gezeigt. Und daran arbeiten wir, dass wir das halt noch wirklich verbessern können, dass wir den Leuten irgendwie noch besser erklären können, was wir eigentlich wollen mit diesen Geschichten. Und ich glaube aber auch, dass der Blog dazu sehr beitragen kann, der sich jetzt immer mehr mit Geschichten füllen wird. Wir haben noch einige jetzt eben in der redaktionellen Arbeit. Und ich denke mal, je mehr Beispiele man dann auch nachlesen kann, desto größer wird dann vielleicht auch ja die Motivation, selber mal was beizutragen und zu sagen, na ja gut, also das, so eine Geschichte, das kann ich ja auch erzählen. Und da setze ich mich einfach mal mit dem Team in Verbindung. Und da überlegen wir tatsächlich jetzt eben fürs nächste Jahr auch noch ein neues Format, was Julia vielleicht noch mal kurz eben beschreiben kann.
Ja, genau. Wir haben im Laufe des Jahres dann einfach festgestellt, dass für viele Leute das wirkliche Schreiben einer Geschichte eine Hürde darstellt. Ganz anders ist es mit dem Erzählen von Geschichten. Also die Leute erzählen ganz viel, ganz offen, ganz frei von ihren Erlebnissen, ihren Erfahrungen in der Region. Aber das eigenhändige Schreiben, Aufschreiben, das ist eben eine Herausforderung. Dass die Leute erzählen, wundert uns nicht. Das habe ich auch schon in vielen anderen Forschungsprojekten gesehen und kennengelernt. Denn das Erzählen kann durchaus helfen bei der Bewältigung von Krisen, von schwierigen Situationen oder eben von Umbrüchen. Es ist eine Art von, man kann es vergleichen mit, ja, sich etwas von der Seele reden. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Menschen, die bereit sind und gerne uns ihre Geschichte erzählen, aber das Schreiben ist eben eine Hürde. Und deshalb haben wir uns überlegt, eine Geschichtensprechstunde demnächst anzubieten. Wir sind derzeit dabei, das Konzept zu entwickeln. Hier geht es darum, dass wir anbieten möchten, dass sich Leute telefonisch bei uns melden können. Dann wird man irgendwie feste Termine vereinbaren und dann können sie uns am Telefon die Geschichte wirklich erzählen. Das würden wir dann ganz im Sinne der, ja, ich sag mal, narrativen Interviews machen, was eine wichtige Methode der kulturanthropologischen Datenerhebung darstellt. Bei diesen narrativen Interviews geht es eben darum, den Leuten viel Freiraum zu geben. Die Menschen sollen ihre eigene Erzählweise entfalten können und eben auch selber bestimmen, worauf sie den Fokus legen. Und genau, so soll es eben ab demnächst eine Geschichtensprechstunde noch als zusätzliches Format geben.
Damit sind wir ja schon an dem Punkt, den wir als letztes besprechen wollen, nämlich die weitere Zukunft des Projekts Geschichten. Wie wird das Projekt weitergehen? Was werden Sie noch in die Öffentlichkeit hinausbringen? Und wie wird das Projekt dann auch irgendwann zu Ende gehen? Mit welchen Darstellungen Ihrer Ergebnisse? Und da berichte ich gerade einmal selber, bevor Sie antworten dürfen. Also die Podcasts, die wir hier machen, die werden ja auf jeden Fall noch erscheinen bis zum 31.03.2024. Das ist aktuell der Termin für die letzte Folge aus dieser Reihe.
Das Podcast-Format ist für uns natürlich eine super tolle Möglichkeit, auch ja das Projekt bekannter zu machen und einfach auch sehr umfangreich und detailliert eben auf diese Umbrüche einzugehen. Und dafür danken wir auch sehr, sehr herzlich den Expertinnen und Experten, die uns dabei unterstützen und die dieses Format letztlich dann möglich machen, weil wir können nicht in jedem Monat mit unseren 3-4 Kolleginnen und Kollegen halt dieses umfangreiche Wissen einfach dann auch hier wiedergeben. Und das ist auf jeden Fall eine super tolle Möglichkeit, eben einfach auch fachlich nochmal tiefer einzusteigen, eben in diesen Arbeitsrahmen, den wir uns selber gesetzt haben, mit den Umbrüchen, die letztlich die Region des Rheinischen Reviers seit der Jungsteinzeit bis heute und bis in die Zukunft letztlich dann auch umtreiben.
Ja, das Projektteam hat seine ersten Ergebnisse bereits auf mehreren wissenschaftlichen Fachtagungen präsentiert, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in der Lausitz oder auch im Ruhrgebiet, also in anderen Revieren letztlich, aber auch hier im Rheinischen Revier. Und daraus sind auch schon einige publizierte Beiträge hervorgegangen. Und verfasst haben diese Beiträge neben unserer Projektkoordinatorin Alrun Berger auch unsere Projektleiterin Dagmar Hähnel und dann auch einige Kollegen, die das Projekt zu Beginn begleitet haben, nun aber eben woanders tätig sind. Das sind Jan Kellershohn, Tilman Bruns und Robin Peters, die hier zu nennen sind. Ja, und nun sind wir es, die dieser Aufgabe nachkommen und neben diesen externen Publikationsmöglichkeiten nutzen wir dafür auch unsere institutseigene Reihe Alltag im Rheinland, die jährlich erscheint, und auch diverse weitere Publikationsorgane des LVR, wie zum Beispiel die Archäologie im Rheinland oder auch Publikationen des LVR-Amts für Denkmalpflege.
Was wir auch noch vorhaben, die Geschichten, die wir jetzt sammeln im Blog, die werden wir zum Ende des nächsten Jahres hin, ist geplant, also diese nicht nur digital vorliegen zu haben, sondern eben auch analog. Und wir werden einige Beispiele daraus sozusagen dann auch drucken, damit das so ein bisschen mehr noch für die Ewigkeit sozusagen auch gelesen werden kann und verteilt werden kann. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten. Da möchte ich gerne den Kolleginnen und Kollegen nochmal die Möglichkeit geben, dazu ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, ich würde vielleicht noch mal kurz etwas zur Keinberg-Ausstellung, das Leben mit dem Loch, sagen. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass wir diese Ausstellung eben weiterführen und jetzt übernommen haben und als weiteres Partizipationsformat ins Projekt integriert haben. Da planen wir, diese Ausstellung eben auch weiterhin durch die Region reisen zu lassen. Und ja, wir freuen uns einfach, wenn die Ausstellung weiterreist.
Ja, genau. Und auch die Geschichtenwerkstatt wird natürlich weiter reisen und weiter wachsen. Also auch hier sind wir daran interessiert, neue Objekte zu generieren und werden das Format in unterschiedliche Richtungen weiterdenken. Hier sind auch Kooperationen mit Museen, Vereinen oder auch Schulen denkbar. Und ganz grundsätzlich bietet sich hier auch die Möglichkeit, das Format auszuleihen und selbstständig umzusetzen, weil das ist ja auch so ein Gedanke, dass nicht wir immer von Bonn aus das Ganze kuratieren, sondern das Format eben auch ausleihen und ja unsere Erfahrungen mitgeben und die Umsetzung dann von Seiten der AkteurInnen erfolgt.
Ja, die Daten, die wir jetzt erhoben haben in den letzten Jahren im Projekt, die möchten wir natürlich auch nochmal zusätzlich auswerten und gerade eben auch die Daten, die wir jetzt 2023 gesammelt und generiert haben. Und da bietet sich natürlich an, das Ganze eben auch als Ergebnis zu präsentieren auf verschiedenen Tagungen, in Kolloquien und Workshops. Und da planen wir eben auch für nächstes Jahr noch eine entsprechende Möglichkeit, dass wir einfach nach unserem ersten Auftakt, der ersten Auftaktkonferenz Ende Oktober 2022, da nochmal zeigen, wo stehen wir eigentlich heute mit dem, was wir im Projekt gemacht haben und wie sind die kulturellen Möglichkeitsräume für die Geschichten im Rheinischen Revier und was ergeben sich da für Möglichkeiten und für weitere Chancen. Und da sehen wir eben auch ja, ein großes Potenzial in der Datenauswertung, die wir ja dann im nächsten Jahr noch machen wollen.